Fragen des Menschseins. Veronika Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
Hallo, lieber Christoph.
Liebe Veronika, ich grüße dich.
Ich freue mich sehr, dich zu hören. Ganz besonders, weil du ja auf einer längeren Reise gewesen bist, anlässlich deines 70. Geburtstags. Boah. Dazu gratulieren wir dir ganz herzlich.
Verrätst du gleich alles. Danke. Tja,
ich denke, du kannst stolz sein, oder? Auf diese, auf die Jahre.
Ja.
Also du bist länger unterwegs gewesen, bis ans Ende der Welt bist du gereist. Und ich denke, wenn Menschen bis ans Ende der Welt reisen, ist nicht so selbstverständlich, dass sie eh wieder zurückkommen. Und Gott sei Dank bist du wieder da. Ich wollte dich fragen, ob du uns kurz erzählen magst, was du erlebt hast. Welche Abenteuer?
Ja, das kann ich gar nicht so in einem oder in wenigen kurzen Sätzen sagen, muss ich sagen. Es war wirklich eine extrem beeindruckende Reise. Du hast ja gesagt, ans Ende der Welt, und das stimmt. Ich bin mit meiner Frau am Kap Horn gewesen und dann sind wir bis in die Antarktis hineingefahren, und das war schon eine unglaublich beeindruckende Erfahrung, dort zu sein, wo die Zivilisation aufhört und wo man wirklich ganz im Einklang mit der Natur dann lebt und weiß, hier hört die Zivilisation auf. Und entsteht so ein Einklang mit der Natur, den Naturgewalten und irgendwie auch mit der Endlichkeit. Also so zu wissen, hier hört einerseits was auf, im Sinne dessen, was üblich ist für uns so in der Idee, wie wir leben und so weiter, weil dort ist es so unwirtlich, dass man da gar nicht so ohne weiteres, also ohne entsprechende Hilfsmittel und so weiter, leben kann. Und dann doch einmal so hineinschauen zu dürfen, in die Tierwelt hinein und vielleicht auch dieses ewige Eis, also so zu merken, da ist so viel vor uns, so lange vor uns schon gewesen und wird noch sein. Also wollen wir mal hoffen, dass es so ist und auch sein wird, bei all dem, was man natürlich auch kritisch sehen muss. Ja, das war schon eine sehr besondere Erfahrung.
Ich bin mal in der Wüste gewesen, also ganz anders, aber vielleicht gibt es auch was Ähnliches. Ich war damals sehr überrascht, dass das so vielfältig war. Es waren so intensive Farben und doch irgendwie so viel zu sehen, obwohl es so reduziert ist auf einer anderen Seite. Wie war das da im Eis und Kälte?
Ja, das Reduzierte kann ich schon auch sagen, und zwar vor allen Dingen die Farben und auch natürlich so von der Natur her, was da gedeiht oder eben nicht gedeiht, ja. Und das ist sehr minimalistisch und sehr reduziert auf bestimmte Tierarten, auf bestimmte Farben, Formen und so weiter. Und das bringt einen unglaublich auch zur Ruhe. Also jedenfalls ging es mir so, nun waren wir auch nicht im Sturm und Unwetter da, aber also ich bin sehr andächtig geworden, muss ich sagen. Es ist so eine Ruhe entstanden.
Ja, aber reduziert, aber trotzdem intensiv, oder? So habe ich das in der Wüste zumindest erlebt. Also nicht langweilig oder eintönig. Also,
Ja, genau. So. Das kann ich bestätigen. Also es kommt ja alles sehr viel deutlicher und klarer heraus. Also Umrisse, Farben natürlich auch, das Blau, das Weiß, das Schwarz von bestimmten Felsen, das Grün, wenn das Eis unter Wasser weitergeht und dann eine ganz andere farbliche Abstrahlung hat, und die Farbe des Meeres an sich und so weiter. Ja, also man nimmt das sehr, sehr bewusst auch wahr, und mich hat das sehr andächtig gemacht.
Ja, ich freue mich sehr für dich, dass du so etwas erleben hast dürfen. Das ist ja auch, wie soll ich sagen, ein Geschenk, oder?
Ja, das war ein Traum und etwas, was ich mir immer mal wieder gewünscht hatte in meinem Leben, wenn ich so dran dachte, einmal ins ewige Eis zu fahren zu dürfen und einen kleinen Moment der Teilhabe dort erleben zu dürfen. Man ist ja nur ein Zaungast, der einfach mal nur kurz vorbeischaut in diese ewige Welt. Und ja, da einmal kurz einen Blick darauf werfen darf und ein Stückchen, einen Moment teilhaben darf da drin. Das war schon was sehr, sehr Besonderes.
Um jetzt den Bogen zu unserem heutigen Thema zu schlagen, wir wollen über Trost sprechen. Hast du dort auch etwas Tröstliches erlebt?
Na, zumindest würde ich sagen, ich empfand dieses eingebettet und eingebunden Sein in das Leben, in die Natur, ja, vielleicht auch in ein größeres Ganzes, als sehr bewegend und haltgebend, trostspendend, ja, so würde ich es vielleicht sagen.
Ja, vielleicht wirst du uns im Laufe der Sendung da nochmal mehr dazu auch sagen, wie du das so empfindest, also was für dich auch tröstlich daran ist. Wir haben uns für Trost entschieden als Thema für den März, weil wir schon zweimal eine Frage bekommen haben dazu oder die Bitte, dass wir doch mal darüber sprechen sollen, nämlich von Birgit und ich glaube Sandra. Ist ihr Vorname. Die haben uns geschrieben, also man kann uns ja erreichen, zum Beispiel über E-Mail und sich gerne auch mal Themen wünschen. Und irgendwie hat es jetzt gepasst, finde ich. Ich habe mich auch, ich arbeite ja auch fürs Radio, habe mich auch da ein bisschen damit beschäftigt, habe eine Sendung gemacht über Trost, die ich sehr schön gefunden habe. Also nicht, weil ich es so schön gemacht habe, sondern weil meine Gesprächspartnerin sehr schön und sehr persönlich auch darüber gesprochen hat. Vielleicht können wir das auch verlinken. Ich werde vielleicht auch noch erwähnen, warum es da genauer ging. Trost. Ich bin auch sonst immer wieder mal darauf gestoßen, dass es in dieser Zeit, in der wir gerade leben, wir haben schon darüber geredet, dass viele Menschen da mit Angst konfrontiert sind, aber auch Trauer höre ich immer wieder, dass auch etwas verloren geht. Vielleicht können wir auch gar nicht so genau sagen, was, aber dass es etwas braucht, das auch uns Trost gibt, um irgendwie durchzukommen. Ein schönes Buch, Zeit der Verluste von Daniel Schreiber, das hat mich auch gerade ein bisschen begleitet, da spricht er auch darüber. Also bevor wir über Trost sprechen, ein paar Worte über Trauer. Christoph, vielleicht kannst du uns ein bisschen einmal was dazu sagen, wozu brauchen wir überhaupt Trauer, was alle Gefühle, das haben wir ja schon gut gelernt, die wollen uns auch was sagen, die haben eine Bedeutung, die sind für was gut. Was hat es da mit der Trauer auf sich?
Du also stellst ja bewusst eine Verbindung her zwischen Trost und Trauer und ich glaube, das ist wichtig, denn Trost ist ja ein wesentlicher Bestandteil in dem Bewältigungsprozess der Trauer. Also ich glaube schon, dass das richtig ist, dass wir Trost in den Zusammenhang des Phänomens Trauern stellen. Ja, weil, und dort spüren wir auch, wie stark wir Trost brauchen und wie gut uns Trost tut, wenn wir ihn erleben und ja, wir uns dadurch auch ein Stück gehalten, geborgen wissen, bis dann endlich wieder Neues entstehen kann, für das wir uns öffnen. Ja. Trauern, also die Fähigkeit zu trauern ist aus existenzanalytischer Sicht eine ganz zentrale Fähigkeit und Fertigkeit des Menschen, die wir brauchen, um Verluste zu verarbeiten. Deswegen nennt man übrigens Trauern auch ein verarbeitendes Gefühl. Trauer hilft uns, mit einem Verlust fertig zu werden. Und zwar, und das kann man jetzt vielleicht noch zugespitzt sagen, ein Verlust von Wertvollem. Das bedeutet, etwas, was keinen Wert für uns hatte und hat, das geht einfach nur zu Ende. Aber es entsteht nicht die Emotion der Trauer oder es ist nicht begleitet von der Emotion der Trauer. Und so können wir feststellen, dass immer dort, wo wir Menschen traurig werden oder dann auch trauern, das ist vielleicht noch eine Zuspitzung des Traurigseins, Dingen begegnen, Erfahrungen begegnen, Empfindungen begegnen, wo etwas Wertvolles vielleicht zu Ende geht oder uns verloren geht. Und jetzt kommt ein interessanter Gedanke aus der Existenzanalyse, dass deshalb nämlich Trauern im Grunde ein wichtiger Bewältigungsprozess ist, dieses Wertvolle für uns in anderer Weise zu integrieren, als wir es leben können, solange wir es noch erleben dürfen. Also im konkreten Alltag und im konkreten Leben. Ja, und wenn dann plötzlich eine schöne Zeit zu Ende geht und sie damit nicht mehr erlebbar ist in dem normalen Alltagsgeschehen, weil sie jetzt zurückliegt oder es wird gleich passieren, dass wir uns verabschieden werden und dann liegt es zurück, ja? Oder eben wenn noch zugespitztere Erfahrungen kommen, wie zum Beispiel der Verlust von etwas Wertvollem oder auch der Verlust eines wertvollen Menschen, dann ist der Prozess des Trauerns im Grunde eine Bergung des Wertvollen nach innen. So verstehen wir das in der Existenzanalyse. Das heißt, es ist eine wichtige Erfahrung, um Wertvolles in neuer und anderer Weise zu integrieren.
Mhm. Umgekehrt, was bedeutet es, wenn wir so Trauer nicht machen? Was passiert dann?
Ja, dann schneiden wir uns, glaube ich, ab von dem, was uns in diesem Wertvollen begegnet. Und immer wenn wir dem Wertvollen begegnet, spüren wir darin ja unsere Lebendigkeit. Und deswegen hat das zur Folge, dass wir uns verhärten. Und eine der psychischen Erkrankungen, die Depression, verstehen wir deshalb unter anderem auch in diesem Aspekt, dass wir uns Verlusten, die wir in unserem Leben erlebt haben, nicht in der Weise zuwenden konnten, dass wir sie mittels der Trauer bewältigen konnten und integrieren konnten und vielleicht neu in uns und anders integrieren konnten. Und dann schneiden wir uns ab aufgrund des Schmerzes dieses Verlustes und spüren uns nicht mehr und werden dann kalt, aber nicht, weil wir unsensibel sind, sondern weil wir im Grunde nicht wissen, wie wir den Verlust aushalten sollen. Also deswegen ist, glaube ich, das sich Abschneiden von dem Wertvollen, weil wir den Verlust fürchten, keine gute Bewältigungsmöglichkeit.
Der Daniel Schreiber erzählt in dem Buch, er verquickt es auch, Trauer, so über Weltthemen, die wir auch eben mit vielen Menschen teilen, aber auch seine ganz persönliche, private Trauer um seinen Vater. Und er beschreibt da drin sehr gut, wie er das ganz lange Zeit auch seine Trauer unterdrückt hat. Wieso, er beschreibt das als Taubheit. Und er ist dann in Venedig, als er das Buch schreibt, und da ist ein Nebeltag im Winter. Und er vergleicht es dann mit diesem Nebel, der so über der Stadt liegt und der sich dann auch über unsere Seele irgendwie legen kann und auch alle anderen Gefühle mit runterdrückt irgendwie. Und alles wird so ungreifbar.
Mhm, genau.
Ist es so?
Ja, ich finde es ein schönes Bild. Also das Bild des Nebels, manche beschreiben es auch als Bild einer Glasscheibe. Also ich glaube, was sagen soll, ich sehe Dinge, aber ich kann sie nicht fühlen. Und die Trauer ist, glaube ich, dann quasi die Emotion, die uns hilft, das Schmerzvolle zu fühlen und wahrzunehmen. Und das brauchen wir, damit wir lebendig bleiben. Wir können in der Freude lebendig sein und wir sind genauso lebendig in der Trauer. Und deswegen sind das beides gute Gefühle. Auch wenn wir natürlich lieber froh sind und freudig sind, aber es ist sehr wichtig, der Trauer Raum zu geben, weil sie uns hinweist auf Wertvolles, das uns bedeutungsvoll ist. Also jeder kennt das von uns vielleicht, wenn ein schöner Urlaub oder eine schöne längere Lebenszeit, vielleicht tatsächlich ein paar Tage, wo man raus kann und kommt und Tolles erlebt, tolle Wanderungen macht oder nette Begegnungen mit Menschen hat und so weiter. Und wenn eine solche Zeit zu Ende geht und man weiß, dass sie jetzt zu Ende geht, dann ist es oft so, dass so 2-3 Tage vor dem Ende so eine leichte Melancholie uns überkommt. Und dann spüren wir, schade, dass diese schöne Zeit zu Ende geht, zum Beispiel die Urlaubszeit, ja? Und es ist gut, dass wir dem Raum geben, weil es uns hinweist darauf, dass uns diese Zeit sehr viel bedeutet und bedeutet hat. Und die Trauer hilft uns, das Schöne, was wir im Außen leben, nach innen zu nehmen und dort weiterzuleben.
Mhm. Trotzdem haben viele Menschen Angst vor der Trauer. Also es ist nicht etwas, was so allgemein wahnsinnig gut kommt. Wir tun uns auch schwer und dann machen wir dann nachher dann auch den Bogen zum Trost, weil ich glaube, wir tun uns oft schwer mit dem Trösten, weil wir Angst vor diesem Schmerzgefühl haben, auch beim anderen. Wir wollen ja immer, dass es auch den anderen gut geht. Und auch sonst hört man das oft, ja toll, wie jemand mit, was weiß ich, mit dem Tod von irgendwem umgegangen ist und wie stark der ist. Das wird oft so hervorgehoben, wenn quasi Trauer schnell vorbei ist oder wenn man die gar nicht so spürt. Aber wenn man es jetzt so betrachtet, wie wir es bisher besprochen haben, dann wäre es doch gut, wenn auch Trauer spürbar wäre oder wenn es auch diese Zeit dafür gibt.
Ja, ich glaube, das ist eine ganz fatale Entwicklung, bis hin in die Psychopathologie hinein oder das Verständnis von Psychopathologie, dass man Trauer ins Pathologische hebt und dass man Trauer deshalb schnell weghaben soll. Und man hat ja heute sogar im Zuge der psychischen Erkrankungen die Zeit der Trauer verkürzt, damit Menschen im Grunde durch Psychopharmaka entsprechend stimmungsaufgehellt leben können, und das halte ich für ganz fatal. Also im Grunde ist Trauer etwas sehr Menschliches, das wir uns zugestehen sollten, und wir sind in einer Gesellschaft hier, die den Verlust, glaube ich, nicht gut, dem Verlust nicht gut begegnen kann. Ja, und wir müssen schnell wieder gut drauf sein, wir müssen schnell funktionieren. Und das sind alles Variablen, die der Tatsache, dass uns die Trauer ein Stück in den Rückzug treibt, dass wir für uns sein wollen, dass wir Zeit mit uns verbringen wollen, in der Verarbeitung des Verlustes und so weiter. Dafür hat unsere Gesellschaft keine gute Kultur. Es gibt andere Gesellschaften, die gehen damit viel offener und viel zu billigender um. Und von daher ist auch das Thema des Verlustes anders dort seelisch integriert. Das ist, glaube ich, ein wirkliches Problem unserer Zeit.
Und eben auch unserer Kultur. Mir fällt da gerade ein Gespräch, das ich mal mit jemandem geführt habe, die immer sehr viel Zeit, ich glaube, im Kongo verbringt und die mir dann auch mal erzählt hat, wie eben dort getrauert wird. Ganz anders, ja, also mit ganz viel Körperausdruck und Stimme und sehr klar und so. Und
vielen Menschen vielleicht auch, die dann kommen, oder?
Ja, genau. Mhm. Ja, so ein gemeinsames, wo dann viele mitweinen, auch wenn sie vielleicht persönlich gar nicht so betroffen sind. Das ist für uns ein bisschen fremd dann oft, aber das hat die sehr beeindruckt oder beeindruckt die sehr immer wieder, wenn sie das so erlebt, und hat mir eben auch gesagt, das ist etwas, was sie eigentlich gerne mitnehmen würde, so in unser, in unser Europa hier oder unsere Erde. Ich gehe jetzt mal eher Deutschland, Schweiz, Österreich aus, wo wir da ja, glaube ich, jetzt nicht so aus uns ständig gerne herausgehen, wie vielleicht in anderen Ländern, aber manchmal wäre es vielleicht ganz gut. Ja, von dieser privaten Trauer wollte ich gerne noch ein bisschen, wir könnten sehr lange noch darüber sprechen, auch vielleicht worüber man trauern kann. Das ist ja auch vielleicht mal gut, du hast schon gesagt, auch nach einer Reise, vielleicht auch wie du es jetzt erlebt hast, kann man auch in so eine Art Trauer kommen. Oder wenn ich einen wichtigen Gegenstand verloren habe, etwas, das mir lieb war und ich finde es nicht mehr, ja, oder vielleicht, keine Ahnung, irgendein Kleidungsstück dann kaputt ist, das mir irgendwie sehr wichtig war. Auch über sowas darf ich trauern, oder?
Also. Ja, manch, oder auch Dinge, die im Grunde in also nach außen gesehen vielleicht sogar wertlos sind. Ein Stück Holz, eine Wurzel, die man irgendwo gefunden hat, ja, aber die einem ganz viel bedeutet, weil man sie an dieser Stelle gefunden hat, wo man mit folgenden Gedanken in Berührung war oder wo es eine Begegnung mit einem Menschen gab, die wichtig war. Und dafür steht dieses Erinnerungsstück, und plötzlich ist das weg, plötzlich geht es kaputt, und dann ist man sehr traurig darüber, dass man das verloren hat oder dass es nun weg ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, nicht sofort Traurigkeit wegzumachen. Ach, ist doch nicht so schlimm. Oder abzulenken, das machen wir häufig auch mit Kindern. Ja, dass wenn sie traurig sind, wir dann sagen, ach, schau mal, guck doch dorthin, das ist doch toll und so weiter. Und ich glaube, dadurch entsteht so diese, sagen wir mal, kulturelle Unfähigkeit, so möchte ich es mal nennen, mit Traurigkeit und Traurigsein umzugehen. Und mir kommt vor, dass es wichtig ist, auch dem Trauern Raum geben zu können, weil es eine der zentralen menschlichen Emotionen ist. Trauern verweist uns ja im Grunde auf unser Lebendigsein. Das ist ja der Punkt. Wir spüren ja in der Begegnung mit dem Wertvollen unsere Lebendigkeit und im Verlust des Wertvollen spüren wir, dass uns ein Stück dieser Lebendigkeit eben verloren geht. Und das ist, glaube ich, ein sehr zentraler Gedanke, gerade auch in der Existenzanalyse aus dieser Wertetheorie heraus, wie es Frankl erarbeitet hat, aber wie es Lengler auch immer wieder betont, ja, die Begegnung mit dem Lebendigsein auf der Basis der Werte. Und Trauer führt uns halt in den seelischen Schmerz des Verlustes hinein und deswegen ist sie eine verarbeitende Emotion.
Auch Weinen als Zeichen der Lebendigkeit im Sinne von, da kommt was ins Fließen, es bewegt sich.
Ja, das ist eine wichtige Phase dann. Wir unterscheiden existenzanalytisch verschiedene Phasen. Die sind ein bisschen anders als in der üblichen Literatur, weil wir in der Existenzanalyse den Widerstand der Trauer gegenüber oder dem Verlust gegenüber noch nicht so als Phase der Trauer selber sehen, sondern eher als Abwehr der Trauer sehen, also die Leugnung zum Beispiel, solche Dinge, das nicht wahrhaben wollen, das wären für uns Abwehrreaktionen, Coping-Reaktionen, der Traurigkeit nicht zu begegnen und aus einem existenziellen Moment geht es immer um die Verarbeitung, also um den personalen Umgang, also den freien und verantwortlichen Umgang des Menschen mit der Situation, wie sie ist. Und auch da lassen sich verschiedene Phasen unterscheiden. Lengler hat da sehr schön ein entsprechendes Phasenmodell auch gemacht. Und da gehört zum Beispiel das Seinlassen dazu, ja, dass ich lerne, dass das, was ist, überhaupt anzuerkennen. Also diesen Verlust zum Beispiel gelten zu lassen und nicht gegen den Verlust anzuarbeiten. Das ist eine unglaubliche Herausforderung, das zu können, ja. Und dann erst spüren wir die Betroffenheit in dem Verlust. Wenn wir die nicht spüren würden, würde es ja gar nicht bedeutungsvoll gewesen sein, was wir da loszulassen haben. Ja? Und über die Trauer und das, was uns dann schwer wird, nehmen wir eben wahr, wie viel Bedeutung es hat. Und wenn dann das Weinen später hinzukommt, dann spüren wir, dass der Kummer darüber schon wieder uns in gewisser Weise, könnte man sagen, neues Bewegtsein hineinführt. Wir spüren das Bewegtsein des Verlustes und sind dadurch nicht mehr in diesem Erstarrtsein und in dem Überfordertsein da drin, sondern wir lassen es zu. Du hast eben fließen gesagt, ja, das heißt, die Tränen fließen uns. Ja, und wir wollen und müssen sie auch dann herauslassen. Und das ist ein ganz wichtiger Verarbeitungsprozess, wo wir im Grunde oft übrigens sehr tief in einer Begegnung mit uns und dem, was uns etwas bedeutet hat, selbst sind. Also trauernde Menschen wenden sich deshalb auch gerne oder in der Regel ab aus der Umwelt und Mitwelt und sind sehr bei sich und ihrem Verlust. Und das ist in Ordnung. So muss es sein, so darf es sein.
Und da vielleicht noch so kurz erwähnt, es gibt auch keine Vorgabe oder wie lang dann sowas sein darf. Du hast es schon gesagt. Also es kann natürlich vielleicht, wenn es gar nicht auch ins Fließen kommt, vielleicht schon auch mal dann pathologisch werden. Aber grundsätzlich, Trauer ist doch etwas, was auch immer wieder mal kommen kann oder auch nach Jahren vielleicht, auch wenn ich es schon gut bearbeitet habe, kommt vielleicht wieder mal so ein Punkt oder ein bestimmter Tag, ja, wo eben auch Traurigkeit wieder spürbar ist.
Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Und ich glaube, da hat jeder Mensch seine Rhythmik. Ich würde mehr darauf achten, ob dieser Prozess, wie wir ihn jetzt beschreiben, also wir sind im Augenblick dann beim Weinen jetzt stehen geblieben, dann käme ja der Trost. Und irgendwann käme dann auch der neue Blick auf Zukunft hinzu. Ja, und wenn man spürt, dass das diesen Prozess hat, dann mag das vielleicht für jeden Menschen ein Stück anders sein, in welcher Geschwindigkeit der abläuft. Und das, finde ich, sollten wir nicht beurteilen. Wichtig ist, dass diese Bewegung sich vollzieht und dass sie nicht an irgendeiner Stelle erstarrt und dadurch nicht quasi zu einem guten weiteren Prozess wird, der dann wieder den Blick in die Zukunft auch stiftet. Ja, darin würde ich es eher sehen. Natürlich gibt es schon so vielleicht Verhältnismäßigkeiten, dass man sieht, wie schwer und groß ein Verlust ist und wie lange deshalb eine Trauer ist. Und wenn es in dem Verlust jetzt nicht um so etwas Tiefes ging, dann kann man ihn möglicherweise auch schneller verschmerzen. Ja? Und wenn das dann nicht gelingt, dann könnte man eher sich fragen, hat das noch mit anderen Dingen zu tun? Also wird eine Trauer benutzt für andere psychische Themen, die auch noch eine Bedeutung haben? Das muss dann, glaube ich, auch der Fachmann, die Fachfrau unterscheiden, wo da die Akzente zu setzen sind. Aber im Normalen hat es eine Angemessenheit zu dem hin, um das es im Verlust auch geht.
Manchmal ergibt sich ja auch, glaube ich, dass man vielleicht über eine Sache mal traurig ist und da öffnet sich so ein Tor, wo schon vielleicht alte, nicht gelebte Trauer dann auch nochmal mit dazukommt. Ja, so genau. Habe ich das bei mir mal erlebt oder auch bei einer Klientin von mir, wo so große Traurigkeit war über ein verstorbenes Haustier, was schon da war, aber wir hatten dann beide auch so das Gefühl, da kommt jetzt vielleicht noch mehr mit, da hat sich so ein Tor geöffnet für etwas, was auch schon länger da war, aber nie beweint wurde, zum Beispiel hier.
Du eben auch sagtest, dass man immer wieder, ich glaube, an Themen vorbeikommen kann oder durch Situationen, durch Gedenktage, durch etwas, was im Alltag passiert, erinnert wird an etwas und man deshalb ein Stück dieser Traurigkeit wieder spürt. Und ich glaube, das ist was Schönes. Das zeigt ja, dass man da auch etwas geliebt hat oder dass da etwas wesentlich und wichtig war. Und wenn man das jetzt nicht dramatisiert und nicht in einen großen Problemzusammenhang gleich hebt, dann kann man doch mal für einen Augenblick stiller sein und später wieder anders weitermachen, ja? Und dann, glaube ich, ist das was sehr Natürliches, dass das immer mal wieder passiert.
Ich glaube auch, dass sich vielleicht zeigt, dass etwas ganz gut im Fluss ist daran, dass es nebenbei auch wieder dann was Fröhliches geben kann. Oder dass es so, ich hab ja auch mal längeres Praktikum in der Seelsorge im AKH, also im Krankenhaus gemacht. Und da gab es auch oft zwischen Trauer, aber auch dann wieder sehr lustige Momente, die aber nicht erzwungen waren oder nicht seltsam, sondern es gibt halt beides. Es kann auch mal wieder was zum Lachen sein, obwohl ich gerade auch eigentlich traurig bin oder mir fällt was Schönes ein, dass ich mit einer Person zusammen erlebt habe und dann kann ich auch mich wieder dran freuen. Also wenn so beides auch da sein darf, oder?
Ja, ich habe das auf Beerdigungsfeiern häufiger erlebt, ja, dass das nicht nur traurige, depressive Veranstaltungen waren, sondern dass da auch viel gelacht wurde. Und ich glaube, beides gehört zusammen. Natürlich kann man vielleicht psychodynamisch sagen, möglicherweise hilft uns das Lachen auch ein bisschen, die Schwere und Last der Trauer zu tragen. Das wäre so eine Erklärung, die man haben könnte. Aber ich glaube, es liegt so beides, wir spüren in diesen Situationen, dass beides ganz nah beieinander liegt, die Heiterkeit und die Traurigkeit. Und dass das beide Seiten des Menschseins sind, die tatsächlich, ohne dass das ein Verrat an der Trauer ist, stattfinden, dass ich auch auf einmal ja, an etwas erinnert werde, was schön war und dann lache oder lächle oder eben in eine Empfindung der Heiterkeit komme. Ja, ich glaube, das gehört zusammen und das ist gut, wenn wir das zulassen können und nicht problematisieren. Ja, beides ist wahr, wie überhaupt Leben, das ist in unserem modernen Denken viel zu wenig integriert, in Polaritäten hineingestellt ist und dass wir deshalb oft zwei Seiten gleichzeitig in uns tragen zu bestimmten Themen und wir das viel, viel stärker sehen sollten. Aber das ist ein anderes großes Thema. Wir werden darüber ja vielleicht miteinander, oder nein, nicht vielleicht, wir werden darüber ja reden, wenn wir jetzt in Salzburg miteinander unseren Podcast aufnehmen. Dort wird es eine Live-Veranstaltung geben auf unserem Kongress der GLE International. Und wir werden dort auch eine Aufnahme dann vor Ort haben. Und da werden wir über dieses Thema, am Ausgangsthema Konflikte, miteinander reden, wie das Leben in Polaritäten gestellt ist. Und so ist eben Heiterkeit und die Erinnerung an etwas Schönes, was man miteinander erlebt hat, genauso wahr wie der Traurigkeit zu begegnen, dass jetzt jemand nicht mehr in der Weise präsent ist, wie man das sich am liebsten ersehnte.
Jetzt kommen wir schon so zum Trost hin. Ich möchte aber vorher noch über kollektive Trauer kurz sprechen. Jetzt waren wir ja sehr bei der persönlich erlebten und privaten Trauer. Aber wie ich zu Beginn schon gesagt habe, mir kommt vor, dass wir zurzeit auch eben mit so Trauerprozessen vielleicht beschäftigt sind, die uns so alle irgendwie betreffen. Ja, also uns geht ein Stück weit vielleicht Sicherheit verloren, auch in unserer Zeit, oder all diese Fragen rund ums Klima, vielleicht eine bestimmte Art zu leben, geht uns vielleicht verlustig, ich weiß nicht, ja. Oder immer wieder so furchtbare Dinge erleben müssen wie Anschläge, wo Menschen sterben, die wir gar nicht kennen und trotzdem vielleicht in uns etwas so spüren, dass das auch traurig ist und Trauer ist, also eben so eine Art kollektive Trauer. Was ist da so der Unterschied? Gibt es einen Unterschied oder ist das normal, dass man das so empfindet? Oder wie siehst du das oder erlebst du das?
Ich finde, das sind schwere Fragen. Also die Unfähigkeit zu trauern hat ja, glaube ich, Margarete Mitscherlich betont in der Verarbeitung des Dritten Reiches. Und ich kann dieser Frage oder dem Gedanken auch was abgewinnen, dass wir vielleicht in einer Zeit jetzt stehen gerade, wo nicht nur viel Turbulenzen sind, sondern wo uns auch etwas verloren geht, das uns traurig macht, weil wir merken, Mensch, also das Leben in der Gesellschaft hat nicht mehr diese Selbstverständlichkeit, die bis dato irgendwie für uns alle relativ, ja, eigen war, gegeben war. Also, dass wir davon ausgehen konnten, wir finden uns wieder auf dem Boden bestimmter demokratischer Grundüberzeugungen und wissen, dass wir dafür einstehen und wissen, dass uns das viel bedeutet, dass das hohe Errungenschaften sind, die große Werte darstellen, die unserem Leben einen riesigen Reichtum gegeben haben, so leben zu dürfen, wie wir jetzt leben. Und plötzlich steht das alles in Frage. Und wer ist das eigentlich, wer das wieder ordnet? Wer dem wieder eine Orientierung gibt? Ja, die gesellschaftlichen Institutionen haben diese Orientierungsmacht verloren. Das hat Frankl vor 100 Jahren schon gesagt. Na, nicht ganz, aber fast. Und das erleben wir heute in ganz großer Weise. So, und so könnte man über drohende, ja, schwere Themen, die uns bevorstehen, also oder in denen wir uns befinden, die Klimakrise ist genannt worden und so weiter, wirtschaftliche Abhängigkeiten, in denen wir stehen, was mag das alles bedeuten? Und wohin wird uns das alles führen? Das sind Fragen, wo wir aus einer Ruhe und Selbstverständlichkeit gefallen sind und uns dem Leben in einer unglaublichen Schärfe und Härte zu stellen haben. Ja, und das mag sein, dass dieser Verlust dieser haltgebenden Selbstverständlichkeit auch Trauer ausmacht. Und dass wir dafür Trost brauchen. Und ansonsten zum Bestehen dieser Situation, würde ich sagen, brauchen wir Zuversicht. Darüber haben wir in einer anderen Sendung oder in einer anderen Folge hier jetzt auch schon gesprochen.
Unsere beiden Zuhörerinnen, die wollten gerne auch wissen, wie man oder ob man Trost auch aus existenzanalytischer Sicht verstehen kann. Du hast es vorher auch schon erwähnt, in diesen Phasen von Trauer.
Ja.
Vielleicht erklärst du uns dazu ein bisschen erstmal noch was, bevor wir dann das noch tiefer anschauen mit dem Trost. Habe ich schon noch ein paar Fragen, sehr konkrete, aber genau. Erstmal, was sagt die Existenzanalyse so
dazu? Naja, die Existenzanalyse würde den Trost als eine der Phasen in dem Trauerprozess selbst beschreiben. Indem wir, wenn wir uns der Tatsache aussetzen, das ist jetzt passiert, dann müssen wir als Haltung, als personale Aktivität zunächst mal diesen Verlust gelten lassen können. Also das heißt, wir müssen sein lassen, was ist. Ja, und dann haben wir uns dem zu begegnen, was es bedeutet, auch an Verlust, wir weinen und so weiter. Und dann, glaube ich, erfahren wir, so beschreibt das Lengler auch, finde ich ganz schön, wir fangen an, uns zu bemitleiden. Und der Lengler schlägt nun ein Plädoyer für die Idee des Selbstmitleids. Und das finde ich einen sehr interessanten und schönen Gedanken, ja, dass ich mir Leid tue angesichts dieses Verlustes. Und in diesem mir Leid tun im Grunde mich in dem spüre, was mir verloren gegangen ist. Und das bedauere, dass das schade ist. Ja, und so ist diese Emotion des Selbstmitleids einerseits ein Spüren zu meiner eigenen Befindlichkeit hin, dass es mir damit nicht gut geht. Und dann sage ich, oh Mensch, bin ich arm dran. Geht's mir aber schlecht. Ja, und ich sage das so aus vollem Herzen und ich darf das sagen, weil es tatsächlich auch so ist. So, und das glaube ich sehr wichtig, weil das in unserer Gesellschaft häufig gering geschätzt wird. Oder man dann gesagt bekommt, du bist aber ein bisschen sensibel. Oder wenn es ganz schlimm kommt, heißt es, du bist ein Weichei. Ja, und das würden wir sehr ablehnen und sagen, das sind Etikettierungen und Zuschreibungen, die uns überhaupt nicht in dieser Phase gut tun und uns weiterhelfen. So, und in diesem Selbstmitleid wird eben, oder in dieser Begegnung mit mir, dass es mir nicht gut geht, wird was Zweites deutlich, nämlich, dass es da diesen spezifischen Verlust gibt. Also es gibt ein Erleben und es gibt ein Inhalt, sagen wir, ein Gegenstand, also wir würden es einen Wert nennen in der Existenzanalyse, der uns verloren geht. Und jetzt sind wir beim Trost, ja, und der Trost nimmt im Grunde diese beiden Dinge auf. Ich kann einerseits jetzt die Begegnung, also den Trost aus der Selbstbegegnung heraus betrachten. Dann würde ich sagen, das ist genau das, was ich gerade versucht habe zu beschreiben. Also ich begegne mir in dieser Wahrnehmung, meine Güte, wie geht's mir schlecht? Und das ist gar nicht schön. Und ich bin einfach nur traurig. So ist das jetzt. Und ich weiß auch gar nicht, ob es besser geht. Und das ist eigentlich furchtbar und blöd und ich finde das nicht gut. Und so geht es mir jetzt aber. Ja, und mich darin gelten zu lassen, in diesem Empfinden, in diesem Befinden und gleichzeitig, das ist es, was mir verloren geht. Also, dass ich auch den Inhalt dessen spüre, der mir verlustig gegangen ist. Und wenn wir jetzt auf den Trost schauen, dann ist gerade, wenn uns der Trost gegeben wird, genau zielt er auf diese beiden Elemente. Das andere an unserer Seite sind und das mit uns aushalten. Dir geht es jetzt schlecht. Das ist wirklich blöd, sowas erleben zu müssen. Das ist schlimm. Das ist sehr traurig. Und darin im Grunde gar nichts anders machen zu wollen, sondern nur dabei zu sein, das scheint mir einer der ganz zentralen Momente des Trostes zu sein und übrigens auch dann der Trauerbegleitung zu sein. Ja? Und das zweite Moment ist, nicht nur den Blick drauf zu lenken, dir geht es gerade nicht gut, sondern es ist blöd, das verloren zu haben. Es ist schlimm, das verloren zu haben. Also im Grunde den Blick auf das, was verloren gegangen ist, also wir würden sagen, den Wert, um den es dem Menschen darin geht in der Trauer, zu lenken. Das sind die beiden Blickrichtungen, die wir im Trost nehmen. Ja, und deswegen sind wir ganz einfach bei demjenigen, der jetzt da ist, wo er ist, und wollen ihm nicht schon etwas Nächstes sagen, was im Augenblick ihm nicht oder kaum zugänglich ist.
Sowas wie, geh, wird schon wieder. Ganz schlimm, oder?
Ja, genau.
Bitte nicht.
Bitte nicht, ja. Warum lachst du? Weil wir spüren, wie unangemessen das ist. Ja, weil es nicht passt, weil ich da nicht bin. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, Trost auch, wenn man so als einfache Formel sagt, weniger ist mehr. Da sein, dabei sein, gar nicht riesige Worte machen müssen, vielleicht eine Geste, eine Unterstützung. Ich habe es von dem einen oder anderen gehört im Trauerprozess, dass ein Nachbar kam und dann Essen auf die Türschwelle gestellt hat und gesagt hat, musst dir nichts kochen, ich bring dir was. So. Ja.
Also einfach so dieses Dasein mehr, ne? Und ja, nicht das, was wir, das Wort Floskel kommt einem so schnell bei Trauer, ja? Also ja, und Trost. Ich habe das eben im Krankenhaus auch oft erlebt, aus diesem Bedürfnis heraus, diesen Menschen jetzt irgendwie was Gutes zu sagen, weil wir das ja selber oft so schwer aushalten können, dass, was du gerade beschrieben hast, ja, dass der einfach mal traurig ist und dass ich dem jetzt gerade nichts tun kann, was es besser macht, außer mein Dasein und das zu akzeptieren, dass es das schon gut ist und dass es reicht. Und manchmal habe ich mich ertappt, wie mir auf der Zunge irgendein, ja, so eine blöde Floskel gelegen ist. Ich habe sie, glaube ich, selten hoffentlich ausgesprochen, aber manchmal hat man so das Bedürfnis, aber es ist wirklich besser, sich das zu verkneifen und man muss nichts liefern da jetzt eigentlich, gell, oder?
Das, ja, ich glaube, das erwartet der Mensch in der Trauer eigentlich gar nicht. Das ist vielleicht etwas, was wir mehr empfinden. Was kann man denn jetzt tun, damit es dir schnell besser geht? Ja, aber ich glaube, das ist gar nicht die Erwartung unseres Gegenübers. Oder es ist auch unsere eigene Unfähigkeit mit diesem Ausgeliefertsein in der Trauer, also diese Tatsache des Ausgeliefertseins auszuhalten und die schnell weghaben zu wollen. Und dann sagen wir etwas. Ich möchte aber zur Ehrenrettung sagen, vielleicht sind nicht alle Sätze, die Menschen sagen, schlecht. Sie enthalten ja oft einen wahren Kern, wenn sie sagen, es wird auch wieder besser. Die Frage ist aber, wann ich das sage. Hm. Ja. Und ich persönlich habe irgendwann Folgendes verstanden, dass etwas, was wahr sein kann, aber dann nur beim Gegenüber ankommt und eine Bedeutung hat, wenn es dem Weg dahin, also diese Erkenntnis zu gewinnen, Rechnung trägt. Ja? Also eine Erkenntnis wird deshalb zur Erkenntnis, weil wir sie uns errungen haben und nicht, weil es ein Satz war, den wir mal gelesen haben. Und wenn wir jetzt im Grunde etwas sagen, was vielleicht an sich stimmt, es Kopf hoch, es wird auch wieder besser, aber es trifft nicht die Situation, wo das Gegenüber steht, dann ist das, glaube ich, am falschen Punkt platziert. Und ein anderes Mal kann das durchaus was Richtiges sein. Ich erzähle mal eine Geschichte aus meiner Kindheit, aus Jugendzeit. Durch den Beruf meines Vaters sind wir als Familie häufig umgezogen. Und eine Zeit lang oder lange Zeit haben wir in Frankfurt am Main gewohnt. Ich habe da sehr gerne gewohnt. Ich hatte da eine tolle Zeit, eine tolle Kindheit und dann den Beginn meiner Jugend und war im Hessischen Rundfunk sehr aktiv und all sowas. Also mir hat die Zeit in Frankfurt extrem gut gefallen und eines Tages eröffnet mein Vater unserer Familie oder meinem Bruder und mir dann, meine Schwester war noch sehr klein, so, wir werden umziehen. Und wir werden diesen Ort verlassen. Und ich bin sehr, sehr traurig gewesen. Ja, und mich hat das natürlich auch deshalb berührt, weil ich das schon mal erlebt hatte, als wir ebenfalls umgezogen waren. Da ist es mir auch schwer gefallen, wegzuziehen. Und ich glaube, da kam so alles zusammen und das fiel mir sehr schwer. Und ich fand das dann schön, wie ich erstmal mit dieser Traurigkeit auch sein konnte. Und dann hat der Mann meiner Tante, die ist nicht so viel älter als ich, und dieser Partner von ihr, der hat dann nach irgendeiner Zeit zu mir gesagt, Mensch Christoph, schau mal, da wirst du dann deine erste Freundin haben, die dir mehr bedeutet und nette Leute kennenlernen, die sicher spannend und interessant sind. Und das war, als wenn der einen Schalter umgelegt hätte. Das war zwar immer noch traurig, dass wir von Frankfurt weggingen, aber auf einmal hatte ich eine Perspektive und ich konnte gehen. Mhm. So, und ich glaube, das passiert in einem guten Trost, ja, dass zu einem richtigen Zeitpunkt mir eine Perspektive geschenkt wird, dass da etwas noch weiterhin möglich ist, das mir wieder Zukunft stiftet. Ja? Und dann haben wir wieder Zukunft.
Ja, ich denke, das passiert, wenn wir uns einlassen auf diese Person, oder wenn wir nicht Angst haben eben vor dem, was uns jetzt da begegnet, wenn wir mit diesem trauernden Menschen zusammen sind und auch nicht Angst haben vor den Emotionen, die sich da vielleicht zeigen und den Gefühlen und den Tränen, sondern wenn wir irgendwie dabei sind und mitgehen, und dann werden wir schon zum richtigen Zeitpunkt vielleicht dann auch spüren, wann wir sowas sagen können. Ja.
Ganz
genau. Ja, das auch, ich habe eben diese Sendung erwähnt, die ich gemacht habe mit auch einer Existenzanalytikerin, übrigens Ulrike Ziering heißt sie, ist auch Musiktherapeutin, und die hat sich beschäftigt mit dem Zusammenhang von Trost- und Wiegenliedern, also Musik an sich, ja, das kann man dann vielleicht auch noch zum kollektiven Trost dazugeben, dass vielleicht Chor singen, ja, oder so, wenn wir in Konzerte gehen und gemeinsames Singen, das hat ganz was Tröstliches, dieses sich miteinander einstimmen auf ein gemeinsames, aber eben auch diese Haltung, die wir bei Wiegenliedern haben, also mit Wiegenliedern, wo wir vielleicht Babys trösten. Und tatsächlich kann es sein, dass man am Sterbebett oder wenn jemand gar nicht mehr bei Bewusstsein ist, dass man tatsächlich auch miteinander singt, dass sowas auch passieren kann. Also sie hat das so erlebt. Aber natürlich passt es nicht zu jedem Zeitpunkt und mit jedem Menschen dann auch zu singen. Aber sie hat auch das so eindrücklich beschrieben, diese Haltung beim Wiegenlied, dieses einfache Dasein, das langsame Atmen auch, diese innere Ruhe, die wir haben, wenn wir so ein Baby wiegen und dem langsam was vorsingen, wenig Worte eben auch, ja. Und schon auch zum richtigen Zeitpunkt in Texten von so Wiegenliedern kommt ja oft sowas vor, die Mama ist da und auch so, es kann wieder gut werden, aber halt nicht so aufdringlich, ja, oder vielleicht auch mit schönen Bildern umschrieben. Also ganz ähnlich, wie du es jetzt auch schon gesagt hast. Und ich finde es schön, das mit diesen Liedern zu verbinden und sich das auch so vorzustellen, ja. Und wenn ich so hingehe zu jemandem, auch irgendwie mit mir verbunden, und sie hat dann auch gesagt, ja, man kann ja auch mal wirklich in Ruhe nochmal durchatmen, bevor man so reingeht in ein Zimmer, ja. Zeit ist eben auch ganz was Wichtiges, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nur in Stress, und ich meine, vielleicht ist es besser, man geht gar nicht hin, sondern wieder zu einem anderen Zeitpunkt, wo das auch wieder möglich ist. Das fand ich sehr, sehr schön.
Ja, sehr eindrücklich, wie du das jetzt beschreibst. Mhm. Also auch dieses Verweilen, dieses Langsamsein, dieses Aufruhende, was darin zum Ausdruck kommt. Ja, es vermittelt ja auch ein Stück Gehaltensein und Geborgenheit. Ne?
Ja, genau.
Dass man in dieser Welt, in diesem Klang, in dieser Musik, ich erinnere das auch, wie es mir meine Frau erzählt hat, die eine Freundin in diesen letzten Minuten begleitet hat und dann auch sie gemeinsam Musik gehört haben. Und das ein ganz, ganz tief berührender und bewegender Moment war. Ich glaube, das ist was sehr, sehr Tiefes und Wesentliches, was wir da erleben dann.
Ja, ich habe in die Sendung dann auch eingebaut ein paar so Wiegenlieder, auch aus so aller Welt, aus irgendwo in Afrika war es und andere Sprachen auch. Und das war auch schon für mich beruhigend und tröstlich. Also ich habe das eingebaut in die Sendung und das macht wirklich so eine ganz besondere Stimmung, so eine Art von Musik zu hören. Auch. Und für den Moment, glaube ich, gibt es Geborgenheit. Und für den Moment halt, ja, muss ja dann auch nicht immer der Anspruch da sein, auch wenn wir jemanden trösten, dass dann alles gut ist, sondern für den Moment ist es vielleicht gut, wenn ich da bin. Und was danach ist, ja, das wissen wir nicht. Aber Ich glaube, das haben wir vielleicht oft auch so den Anspruch an uns, dass wir jetzt irgendwas tun oder sagen müssen, was die Welt von dem anderen wieder verändert. Aber das ist, muss ja gar nicht sein.
Ja, genau. Dann stellen wir es in einen zu großen Horizont. Dann soll es immer gelöst sein. Ja, aber wir sind vielleicht einfach ein Wegbegleiter, eine Wegbegleiterin für diesen Schritt oder für diesen Moment jetzt hier. Und ich glaube, noch was anderes wird deutlich, wenn man das zum Beispiel als Mutter, die ein Kind wiegt, so kann und tut, dann drückt es ja auch etwas von dem eigenen Gehaltensein aus, dass man damit im Grunde dem anderen auch zur Verfügung stellt und schenkt und mit dem man in gewisser Weise gemeinsam aufruht, so möchte ich das mal nennen, ja? Oder sich einfindet da rein. Und ich glaube, darum geht's, um diese Erfahrung der Geborgenheit und des Gehaltenseins da drin. Insofern verweist übrigens das Phänomen Trost auch sehr rück auf sich selbst, jeden auf sich selbst, ob ich diesen Trost überhaupt geben kann, weil ich das in mir spüre als ein Gehaltensein, als ein Zukunft haben und so weiter.
Ja, also vielleicht so zum Mitgeben auch die Frage, was hält mich denn eigentlich, könnte vielleicht ein Türöffner sein für die Frage auch nach dem Trost, wo spüre ich mich gehalten. Das, was sie auch erwähnt hat, in puncto Wiegenlieder, auch so dieses Nahrhafte, ja, dass wir das, also auch, oder wir fühlen uns oft auch getröstet durch gutes Essen oder Trinken oder Essen, das uns vielleicht erinnert an unsere Kindheit, so wie Kakao zum Beispiel. Ich finde, sowas kann sehr tröstlich sein im Alltag auch, wenn wir so kleine Momente haben, wo wir uns, muss ja jetzt nicht immer gleich die große Trauer sein, aber wenn wir uns ein bisschen verloren fühlen, oder dann sind es doch oft so kleine Dinge, die es für den Moment wieder gut machen, oder die Schokolade, die dann ja auch oft zitiert wird. Aber ja, finde ich. Oder? Wie geht es dir da so?
Was du ja damit sagst, und das finde ich einen ganz, ganz wertvollen Aspekt und wichtigen Aspekt, dass Trost was ganz Sinnliches ist. Also, dass nichts Intellektuelles. Ja, es geht nicht um Lebensweisheiten im intellektuellen Sinne oder im philosophischen Sinne, die man da miteinander erörtert. Es ist was ganz, ganz Sinnliches. Ja, und ich glaube, wir spüren das dann in der Musik, in all dem, was du eben gerade beschrieben hast. So ist es.
Noch ganz kurz, was kann noch trösten? Ich habe mir noch ein bisschen überlegt, was mich oft tröstet, sind tatsächlich so kleine Dinge wie, kennst du das so, Dinge, die man so als kleine Zeichen erlebt, wie zum Beispiel, ich habe gerade noch so Barbara-Zweige, habt ihr das auch, diesen Brauch am 4. Dezember, so Kirschblüten sind es meistens, stellt man sich in Wasser und man hofft, dass die bis zu Weihnachten aufblühen. hatte eine kleine Blüte rund um Weihnachten, aber jetzt blühen die so auf und ich sitze da oft an dem Tisch und das ist, da glaube ich, schon so eine Art Trostgefühl, dass ich mir denke, ja, die blühen trotzdem, diese kleinen Blumen, auch wenn vieles gerade in der Welt schwer ist oder es mir manchmal schwer ist, aber die blühen da. Oder wenn etwas zu einem bestimmten Zeitpunkt aufblüht oder so, an Regenbogen habe ich noch gedacht. Ja, manchmal hat man so einen schweren Tag oder ein schwieriges Gespräch und plötzlich kommt ein Regenbogen, der ja auch immer nach Regen kommt. Also das ist ja auch immer verbunden. Plötzlich gibt es einen Lichtschimmer und man entdeckt dann den schönen Regenbogen und das macht so Trost, finde ich. So. Oder man sieht irgendeine Kleinigkeit irgendwo rumstehen, etwas, was an etwas erinnert, so kleine Zeichen finde ich oft so tröstlich. Kennst du das auch?
Ja, und was du damit auch, glaube ich, sagst, ist, es geht weiter, es gibt Zukunft. Manchmal weiß ich nicht genau wie und wann, aber selbst die Welt, so wie sie ist, zeigt uns das, dass sie weitergeht. Mir geht das manchmal so, dass ich denke, das ist ein Wunder, jetzt ist schon wieder ein neuer Tag. Ja, und jetzt liegt damit auch wieder, also nicht nur Schweres oder Belastendes vor uns, sondern auch die Chance, dass etwas neu werden kann, dass etwas anders werden kann. Ja, und du hast mich ja vorhin eingangs nach meiner Reise gefragt. Vielleicht ist das nochmal ein schöner Aspekt. So, ja, da gab es schon immer und lange Leben und wird es weiter Leben geben. Und welche Kraft zum Beispiel das Leben hat, sich durchzusetzen und sich auch uns zu zeigen, wenn wir es sehen können. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was man plötzlich anders sieht, dass man so in kleinen Dingen das Lebendige entdeckt. Und vielleicht Bedeutung entdeckt, die es hat, die es für einen haben kann, die man vorher übersehen hat. Und man wird damit ein Stück demütiger und achtsamer im Umgang mit Welt, mit Leben und so weiter.
Also, ich finde es ganz schön, mal drüber nachzudenken, was einen tröstet. Also an alle, die uns zuhören, vielleicht wollt ihr das mal ausprobieren. Mir ist dann doch tatsächlich einiges eingefallen. Bücher auch zum Beispiel oder Literatur, das habe ich auch so im Internet ein bisschen gefunden. Elke Heidenreich zum Beispiel sagt natürlich, Literatur kann trösten. Navid Kamani hat das auch gesagt, ja. Also das Schöne daran ist, dass ich dann merke, dass meine ganz persönliche Geschichte, wenn ich sie wiederfinde in einem Buch, merke ich, die ist aufgehoben in einem großen Ganzen. Ich bin nicht alleine mit dem, was ich erlebe, auch wenn das andere anders ist, aber trotzdem wir erleben was Ähnliches, ja, so ein
Richtig.
Mutter-Tochter-Konflikt oder irgend so, ja, wir haben so das Gefühl, ah, ich bin nicht die Erste und die Letzte, der sowas passiert, ich bin nicht allein mit all dem. Das ist vielleicht auch das, was wir mit Filmen oder so ganz alten Büchern wie Bibel oder so ganz ganz alte Texte, wo wir merken, ja, oder ähnlich wie du es gesagt hast, nur halt vielleicht noch mal im Wort, so, das ist schon Jahrhunderte alt oder Jahrtausende vielleicht sogar, und der Mensch macht immer wieder ähnliche Erfahrungen, ja, gerade in den Psalmen, das sagen ja ganz viele Menschen, finden sie irgendwie Trost, weil sie merken, auch damals haben die Menschen schon gekämpft und gerungen, ja, mit schwierigen Gefühlen, Trauer und Wut, und hat sich nicht so verändert, ja. Und das kann auch
Ja,
Trost geben.
genau.
Ja, das.
Also in dieses große Ganze mit eingebunden zu sein, ja, dass das Leben einerseits ganz, ganz individuell ist und für jeden subjektiv das ist, was es ist, aber als Mensch sind wir auch in das Menschsein eingebunden. Und plötzlich zu sehen, was es bedeutet, in diesem Menschsein zu stehen, das mehr ist als nur mein einzelnes konkretes Leben. Ja, das ist eine interessante Spannung, die zum Wesen des Menschseins gehört, dass jeder um seinen Sinn für sein Leben ringt und ringen muss und zu ringen hat. Und gleichzeitig, ja, bewegen uns alle diese Fragen, haben wir uns allen diesen Themen zu stellen und sind damit auch vielleicht nur so ein kleiner Moment im großen Ganzen. Und doch ist es wichtig, dass wir uns ernst nehmen, aber gleichzeitig auch wichtig, dass wir uns zurücknehmen können, um uns in diesen größeren Zusammenhang hineinzustellen.
Und das kann vielleicht doch auch eine Antwort auf diese Frage sein, wie wir vielleicht kollektiv mit diesem Trauergefühl umgehen können oder auch gemeinsam, indem wir es aussprechen, oder? Also, indem wir eben nicht Trauer unterdrücken und alle möglichst stark sind, sondern wenn wir vielleicht auch vor fremden Menschen mal zugeben können, ja, das und das fällt uns schwer oder damit hadern wir oder das macht uns traurig, und dadurch wir das spüren, ah, den anderen geht es ähnlich und es ist plötzlich etwas, was wir gemeinsam tragen können, ja, was vielleicht auch Menschen erleben, die an so einen Ort gehen, wo vielleicht ein Anschlag passiert ist, und dann kommen die Menschen und bringen Kerzen und so, und man ist da plötzlich gemeinsam mit dem, und wir haben jetzt nicht alle unterdrückt, dass wir traurig sind, sondern wir teilen das miteinander, und das kann vielleicht sehr trostvoll dann sein.
Genau, weil es ja ein Schritt auf der Bewältigung dieses Verlustprozesses ist, ja. Und deswegen glaube ich, ist das wichtig. Wichtig ist es, dass es dann anschließend nicht in die Resignation kippt oder in die Wut kippt, sondern dass es eine Zukunftsperspektive behält oder erhält.
Ja,
Ja, und
aber ich glaube,
deswegen
das
braucht es,
passiert
glaube
in dem
ich, neben
Gemeinsamen,
der,
oder? Ja.
ja, das kann, also ich
Schnell
hoffe, dass es
leichter.
dann passiert, ja.
Leichter, glaube ich, ja. Es kann natürlich kippen, aber ich habe das Gefühl eher, dass wenn wir da miteinander sind, dass man eher sich aufgehoben fühlt und das dann oft eher etwas entsteht, was in Richtung Trost und Zukunft geht als anders. Also,
ja, genau, also, es geht weiter.
Ja.
Und wir werden weitergehen.
Ja. Gut, ich denke an der Stelle, werden wir es beenden. Vielleicht am Schluss noch, ich habe auch noch ein schönes Zitat von der Gabriele von Arnim gefunden, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Trost der Schönheit. Der Trost der Schönheit, so, also auch Schönheit, das Schönheit kann uns Trost bringen, also auch zum Beispiel, gerade vielleicht, wenn ich traurig bin, mal in ein Museum gehen und mich mit Kunst umgeben, die ich schön finde, zum Beispiel, auch das kann tröstlich sein. Und die sagt, beschreibt Trost als ein Gefühl, das mich wärmt, behütet und mich sichert in mir. Das finde ich sehr schön.
Schön, ja.
Oder? Es wärmt mich, es behütet und es sichert mich in mir. Finde ich schön. Ja.
Dankeschön für diesen schönen Gedanken.
Ja, danke Gabriele von Arnim. Danke dir, Christoph, auch für den Austausch über dieses Thema. Und ich hoffe, dass deine Eindrücke von deiner Reise dich noch lange mit begleiten werden.
Danke.
Ja, genau. Danke, schön, dass du uns auch davon erzählt hast. Gut, also wenn auch ihr gerne mal ein Thema besprochen haben wollt, das euch interessiert. Wir sind sehr interessiert daran zu hören, was ihr gerne hören wollt oder auch über Feedback. Ich versuche auch immer zurückzuschreiben und finde es auch spannend, in Austausch zu kommen mit Menschen, die uns zuhören. Christoph, die E-Mail-Adresse bitte.
post@fragen-des-menschseins.de. Und wenn ihr uns live erleben wollt, könnt ihr am 3. Mai dieses Jahres nach Salzburg kommen. Dort haben wir einen großen Kongress der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse in Wien. Da finden viele spannende Veranstaltungen, Vorträge und so weiter statt, Workshops. Und unter anderem werden wir eine Folge unserer Podcast-Serie dort live aufnehmen. Und außerdem wird es eine Gelegenheit geben für Rückfragen aus dem Zuhörerkreis, Zuhörerinnenkreis. Und wir freuen uns schon sehr darauf, dann endlich mal leibhaftig gegenüber zu sitzen, weil wir normalerweise ja hier immer uns im Bildschirm sehen. Du in Wien, ich in Hannover. Und dort treffen wir uns dann mal gemeinsam in Salzburg.
Genau, da müssen wir unsere Haare gut machen, Christoph.
Uiuiui.
Da sieht man uns beim Reden.
Okay, ja, alles Gute. Cool. Hat mich sehr gefreut. Heute haben wir ein bisschen überzogen, ne? Wir haben ein bisschen lang gemacht.
Ja, ein bisschen lang heute. Aber, also falls jetzt noch jemand dabei ist, dann schön, dass ihr durchgehalten habt. Ich glaube auch, dass es ein wichtiges Thema ist, ja. Gut, dann bis jetzt haben wir März, April. Wir werden schauen, was dann das Thema sein wird. Es wird noch nicht verraten.
Genau. Okay, gut, alles Gute.
Dann. Tschüss, Christoph.
Dankeschön, Veronika.
Fragen des Menschseins.